Hallo, erstmal von meiner Seite. Moin. Ich weiß. Was? Was gibt's? Okay. Ich weiß gar nicht, ob euch das noch auffällt. Jeden Sonntag sind wir hier und es ist irgendwie auch alles vorbereitet und alles schön. Wenn die Heizung funktioniert, ist es auch warm. Und hier vorne und da am Rand stehen immer so schöne Gestecke oder Blumen. Ich muss gestehen, ich weiß gar nicht, wer dafür zuständig ist. Elisabeth. Elisabeth. Und Bärbe. Oh, und Bärbe. Okay, gut. Die sind heute, glaube ich, beide nicht da. Danke. Das ist doch toll, oder? Wenn man irgendwo was sieht, was einfach schön ist. Wo man merkt, dass Menschen sich irgendwie ein bisschen Gedanken gemacht haben, wie kann das einfach auch freundlich sein und gut sein. Man kann ja unterschiedlichen Geschmack haben, ob man das schön findet oder nicht, das ist eine andere Frage. Aber einfach mal so zu entdecken, da ist jemand, der macht irgendwie was. Und das hat auch Hand und Fuß und das ist gestaltet und das wird etwas. Ich freue mich jeden Sonntag daran, dass das hier so ist. Nun haben allerdings Blumen oder ähnliche Dinge eine gewisse Schwierigkeit. Irgendwann sehen die so aus. Ich stelle das mal, das könnt ihr jetzt noch nicht alle sehen. Genau. Irgendwann sehen die so aus. Immer noch irgendwie so ein bisschen, ja, aber nicht mehr so ganz pralle. Kann man von Ferne noch ein bisschen angucken und sieht nach Farbe aus, aber klar ist, das passt jetzt nicht mehr so richtig. Und darum geht's heute in diesem Gottesdienst. Von dem und von dem. Und was es damit auf sich hat. Um das nochmal ein bisschen größer zu machen. Das erste Bild könntest du vielleicht mal machen. Das da, genau. Also, hier sowas Blühendes, Schönes, irgendwie Zusammengestelltes und da merkt man, die Zeit ist abgelaufen. Darum soll es heute in diesem Gottesdienst gehen. Da denkt ihr jetzt, was ist das denn eigentlich? Aber lasst euch mal überraschen. Die Jünger zu Jesu Zeiten damals waren mit ihm unterwegs und eines Tages ereignet es sich, dass er wie immer irgendwas erzählt von Gott. Und das beschäftigt sie in einer Art und Weise, dass sie sogar am Abend dieses Tages nochmal auf Jesus zugehen und sagen, Jesus, was hast du denn da erzählt? Das interessiert uns jetzt und das wühlt uns so auf und das nimmt uns so mit. Da musst du uns noch mehr erzählen. Das passt so gar nicht zu dem, was wir denken und vor allen Dingen, was unsere Lebenswirklichkeit ausmacht. Wie sollen wir das verstehen? Wie sollen wir damit zurechtkommen? Man merkt hier richtig, dass die Jünger irgendwie aufgeregt sind, durcheinander sind, mitgenommen sind. Und es hat eben auch mit dem zu tun, was ich jetzt hier bildhaft einfach vor Augen gemalt habe, mit dem Blühen und dem Vergehen. Es hat mit dem zu tun, was wir jetzt gerade in der Einleitung auch schon so ein bisschen gehört haben, dass da man etwas von Gott hört und das einerseits faszinierend findet. Marlies hat das ja eben auch so gesagt, hat diesen Psalm vorgelesen, 119 Teile daraus und der letzte Vers hieß irgendwie so, da ist dieses Gebot und diese Weisung Gottes und ich habe Freude daran, irgendwie so, in diese Richtung ging das. Und die Wirklichkeit und das normale Leben sieht dann manchmal anders aus. Ich gehe mal davon aus, dass die meisten hier im Gottesdienst sind oder vielleicht alle, vielleicht die Konfis nicht, aber sonst alle und sagen, ja, ich bin ja hier, weil ich auch was von Gott hören will und weil mir Gott wichtig ist. Sonst wäre das auf Dauer auch anstrengend und irgendwie ätzend, dann so immer in den Gottesdienst zu gehen. Aber wir gehen aus diesem Gottesdienst auch wieder raus. Wir gehen auch wieder nach Hause. Wir gehen wieder in unser normales Leben. Und das, was wir hier im Gottesdienst hören und aufnehmen und mitnehmen wollen, will ja da auch Wirklichkeit sein und Wirklichkeit werden und Wirklichkeit bleiben und will uns bestimmen. Und wer von uns würde da nicht manchmal auch diesen Widerspruch spüren, den wir am Anfang in der Einleitung auch bei Marlies ja schon gehört haben, dieses Freude an Gott, an seinem Wort, an der Gemeinschaft mit ihm und die Wirklichkeit des Lebens ist manchmal anders. Im Markus-Evangelium, im 10. Kapitel, wird mal wieder erzählt, wie Jesus in Konflikt gerät mit den Menschen damals und vor allen Dingen denen, die ihm inhaltlich eigentlich recht nahe stehen. Also mit den Pharisäern ist er geistlich gesehen sehr auf einer Stufe. Wenn da nicht die feinen und entscheidenden Unterschiede wären, in vielen stimmen Pharisäer und Jesus überein. Aber es kamen einige Pharisäer zu ihm. Sie wollten ihm auch diesmal eine Falle stellen, als sie ihn fragten, wie stehst du zur Ehescheidung? Darf sich ein Mann von seiner Frau scheiden lassen? Jesus fragte zurück, was hat denn Mose im Gesetz vorgeschrieben? Mose, antworteten sie, hat gesagt, wenn sich der Mann von seiner Frau trennt, soll er ihr eine Scheidungsurkunde geben. Jesus entgegnete, das war nur ein Zugeständnis an euer bösartiges und hartes Herz. Aber Gott hat die Menschen von Anfang an als Mann und Frau, oder wörtlich heißt es eigentlich im Alten Testament männlich und weiblich, geschaffen. Nach seinem Willen sollen sie ein Leben lang zusammengehören. Deshalb wird ein Mann seine Eltern verlassen, um sich für immer mit seiner Frau zu verbinden. Die beiden werden eins sein und nicht länger zwei voneinander getrennte Menschen. Was Gott zusammengefügt hat, darf der Mensch nicht scheiden. Und jetzt kommt die Aufregung der Jünger. Im Hause, also als sie später wieder zurück sind, im Hause wollten seine Jünger mehr darüber hören. Jesus sagte ihnen, wenn sich ein Mann von seiner Frau trennt, um eine andere zu heiraten, dann ist das Ehebruch. Und auch eine Frau bricht die Ehe, wenn sie sich von ihrem Mann trennt und wieder heiratet. Wie geht's euch jetzt damit? Also jetzt machen wir heute keine Gesprächsrunde, aber wir hören hier, dass Jesus von dem redet, was Gott sich gedacht hat. Ich möchte darauf aufmerksam machen, Jesus redet hier nicht von einem Gebot. Das ist das Mose-Gebot und das funktioniert auch nicht. Jesus redet hier von der Idee Gottes von Anfang an. Er spricht von Adam und Eva. Er spricht von dem, was am Anfang sich Gott gedacht hat. Er malt seinen Jüngern, seinen Menschen damals und uns vor Augen den ursprünglichen guten Willen Gottes. Und der gute ursprüngliche Wille Gottes ist ja nicht ein Gebot, sondern ist die Einladung Gottes in das pralle, gute, freundliche Leben, das Gott sich für seine Welt und seine Menschen gedacht hat. Stellt euch das einfach mal ganz bildlich vor, Adam und Eva, damals irgendwie im Paradies, wie immer das auch gewesen sein mag. Da hat Gott sich ja nicht hingestellt und hat gesagt, ihr beide müsst jetzt aber. Sondern Adam und Eva entdecken sich und sagen, wow, das ist ja fantastisch, das ist ja toll. Und die wären ja nie auf die Idee gekommen zu sagen, nö, das will ich eigentlich nicht. Oder? So war das am Anfang. Aber so ist es heute nicht mehr. Wir kennen immer noch die Stunden, die Zeiten, die Erlebnisse, wo wir sagen, wow, da ist eine oder eine und wir denken, wow, das wäre doch was, diesen Menschen zu begegnen, diesen Menschen an der Seite zu haben, mit diesem Menschen unterwegs zu sein, das wäre doch was. Und manchmal ereignet sich das so, dass man dieses Wow dann näher kennenlernt und sich näher aufeinander einlässt. Wie viele von uns sagen nach 40 Jahren noch Wow? Die Realität, die Wirklichkeit sieht manchmal anders aus. Also, missversteht mich bitte nicht, ich will das jetzt nicht schlecht machen, sondern ich glaube, ich rede ein bisschen von dem, was eben unser Leben und unsere Wirklichkeit ausmachen. Ich hoffe, wir können, wenn wir denn einen Partner, eine Partnerin haben, immer uns auch noch wieder daran freuen und uns immer noch wieder, dass es immer wieder auch diese Momente gibt, wo wir sagen, toll, wunderbar. Und ich freue mich, dass ich dich habe. Ich freue mich, dass wir gemeinsam miteinander unterwegs sind. Aber wir können eben auch nicht unsere Wirklichkeiten verschweigen. Die Wirklichkeiten unter uns und die Wirklichkeiten um uns herum. Und auch hier in unserer Gemeinde sind ja so manche, deren Beziehungen in die Brüche gegangen sind. Und die unter Schmerzen dann einen anderen Weg gehen mussten, gehen wollten, dazu gezwungen waren manchmal. Und davon sprechen hier die Pharisäer. Und davon sprechen die Jünger, als sie hinterher zu Jesus kommen und ganz aufgeregt sind und sagen, Jesus, was hast du da erzählt? Das, was du uns da vor Augen malst, das funktioniert doch nicht. Das ist doch keine Wirklichkeit, damals schon nicht und heute auch nicht. Die Pharisäer kommen zu Jesus und sagen, wie ist das, ist Scheidung erlaubt? Also sie rechnen mit einer Wirklichkeit, wo Menschen dahin kommen und sagen, wie wollen wir mit dem umgehen, was sich bei uns ereignet hat? Die Pharisäer kommen nicht zu Jesus und sagen, das darf doch überhaupt nicht sein, sondern sie wollen Jesus damit hineinziehen in das Gespräch und die Überlegungen der damaligen Zeit, die davon ausgehen, nee, Scheidung muss irgendwie sein, aber unter welchen Gründen ist das möglich? Da gibt's Menschen, die damals sagen, Scheidung ist nur dann erlaubt und auseinandergehen, wenn es zum Ehebruch gekommen ist. Andere, also die Männer sind hier ja immer gemeint, andere sagen, Scheidung ist dann erlaubt, wenn es dem Mann nicht mehr gefällt. Das ist für die Männer ja scheinbar ganz nett und öffnet viele Wege, aber das war damals zumindest fraglich. Also manche gingen sehr weit und sagten dann, ja, wenn die Frau den Haushalt nicht richtig führt und mit dem Essen das nicht klappt, dann könnte das schon ein Scheidungsgrund sein. Also das öffnet uns Männern ja viele Wege, oder? Wenn man nur keinen Bock mehr hat, dann findet man immer irgendeinen Grund, seine Frau loszuwerden. Die Diskussion ist groß und breit, von diesen nichtigen Dingen bis hin zu diesem ganz ernsthaften Vertrauensbruch. Wie ist denn das? Und so kommen die Pharisäer zu Jesus und sagen, Jesus, was meinst du denn? Und wir wollen ihn in die Falle ziehen. Denn wenn er mit einmal sagen würde, selbst bei den nichtigen Gründen, dann könnten sie sagen, aber das ist doch nichts von Gott her. Und was macht Jesus? Jesus geht weder auf das eine noch das andere ein, sondern sagt, Gott hat eigentlich eine ganz andere Idee gehabt. Und von der habt ihr auch keine Ahnung. Die ganz andere Idee Gottes ist das, was ich eben schon gesagt habe, dass Gott Menschen zu etwas anderem bestimmt hat. Aber das, was ihr jetzt diskutiert, liebe Pharisäer und liebe Jünger und ihr lieben Menschen heute, das ist geboren aus einer anderen Wirklichkeit, aus einem anderen Leben, aus einer anderen Existenz. Und ich, Jesus, möchte euch einladen, zurückzufinden zu dem, was Gott sich ursprünglich gedacht hat. Das, was ihr diskutiert, ist eine Notverordnung. Mose hat das geboten, sagen die Pharisäer und sagen die Jünger. Und Jesus sagt, Notverordnung. Das ist so ähnlich wie das hier. Das könnte das Ursprüngliche sein. Ihr wisst, was das ist? Also ich hätte es jetzt nicht auf den ersten Blick erkannt, aber das ist so ein, wie nennt man dieses Ding, so ein Schwamm, so eine Masse, in die Blumen reingesteckt wird. Hier ist das nicht drin, aber genau. Wie heißt das? Wusi? Musi, okay. Irgendwie sowas, genau. So ein Mosi, also von Moos irgendwas her, genau, was Künstliches. Da steckt man Blumen oder anderes rein. Und in den Gestecken ist das drin, die man so auf dem Tisch hat oder sonst irgendwie so. Das Problem dabei ist, also so soll das ja eigentlich aussehen. Was ist nötig? Wasser. Da muss Wasser dran. Ohne Wasser funktioniert das nicht. Wenn die Blumen da drin stecken eine Zeit lang, ohne Wasser, dann kommt das bei raus. Ihr Lieben, das ist genau das, was Jesus hier erzählt. Er sagt, das ist das menschliche Herz. Wenn es nicht von der richtigen Stelle aus bewässert wird, etwas kriegt für sein eigenes Leben, dann wird dieses Musi trocken und bröselig. Und wenn man da eine Blume hineinsteckt, dann wird sie nur eine ganz kurze Zeit ihre Schönheit behalten und dann vertrocknen und verwelken. Aber weicht man dieses Musi in Wasser ein, dann saugt es sich voll und die hineingesteckten Blumen bekommen genauso viel Wasser, wie sie brauchen. Und Jesus sagt, diese Notverordnung des Mose, die ja von Gott kommt, die hat ja Mose sich nicht ausgedacht, sondern es ist ja Wort Gottes. Diese Notverordnung Gottes, die hat er erlassen, weil menschliche Herzen hart werden. Weil menschliche Herzen sich nicht wässern lassen von Gottes Liebe. Weil menschliche Herzen Gottes Liebe nicht an sich heranlassen und darum trocken und bröselig werden und nicht mehr zum Blühen helfen können. Weil ihr Menschen harten Herzens sind. Für die Mediziner unter uns, da steht Kardiosklerose. Sklerose kennen wir, nicht? Das ist, wenn das alles undurchlässig wird, wenn alles verklumpt und nicht mehr durchlässig wird. Also im Griechischen heißt es da. Okay, guck's mich gerade so an. Kardiosklerose, also wenn das Herz hart wird, dann kriegt man einen Infarkt und stirbt. Dann ist es vorbei. Dann kann es nicht mehr richtig schlagen und seinen Zweck nicht mehr richtig erfüllen. Harte Herzen, sagt Jesus, ihr Menschen, ich weiß gar nicht, in einer Auslegung sagte die Auslegerin, das sei an die Männer gerichtet, da bin ich mir jetzt nicht so ganz sicher. Ich glaube, es gilt für Männer und Frauen. Wenn ihr Menschen seid, weil ihr euch von Gott entfernt habt, Menschen harten Herzens geworden. Und wenn das Herz nicht mehr richtig schlägt, dann kann man nicht mehr richtig leben. Und irgendwann kommt es zum Ende. Weich wird das Herz und weich bleibt das Herz, wenn Gottes Liebe es durchdrängt. Das meint Jesus. Das meint Jesus mit dem Hinweis auf den Anfang. Dann kann es von dieser Liebe abgeben und zum Blühen des anderen helfen. Und wenn dieses Herz sich von Gottes Liebe abwendet, wird es langsam austrocknen. Und bald hat es nichts mehr zum Weitergeben, die Blumen verdorren. Ihr Menschen seid Menschen harten Herzens. Das ist das Urteil Jesu über die Menschen generell, überhaupt. Und weil Gott das sieht und weil Gott nicht möchte, dass Menschen harten Herzens sich generell verkrampfen in ihrem Leben, darum hat er den Menschen harten Herzens eine Notverordnung gegeben, die hilft so einigermaßen durchs Leben hindurch. Und eine dieser Notverordnungen ist eben, dass die Möglichkeit bestehen muss und kann, etwas zu trennen, was Gott sich gar nicht so vorstellen möchte, damit Menschen überhaupt miteinander auskommen können. Damit Menschen überhaupt leben können. Damit Menschen nicht über Jahre und Jahrzehnte in einem Gefängnis hocken und harren und sich gegenseitig das Leben schwer und kaputt machen, mehr als es sowieso schon ist. Darum, sagt Jesus, ist das Auseinandergehen von Beziehungen und die Erlaubnis Mose, heißt es hier, oder Gebot Mose als Notverordnung nötig, damit Menschen überhaupt zurechtkommen. Und so gibt es für Menschen harten Herzens eine Menge Notverordnungen Gottes in dieser Welt. Aber sie entsprechen nicht dem, was Gott ursprünglich wollte. Was machen wir damit? Wie gehen wir damit um? Wir stecken eben mittendrin. Wir sind ja als Christenmenschen und als Gemeinde nicht herausgenommen aus dem Ergehen dieser Welt und aus dieser Erfahrung der verhärteten Herzen. Wir sind ja selber Menschen, die davon betroffen sind. Und wir müssen ja auch als Christenmenschen nicht so tun, als seien unsere Beziehungen und Ehen wunderbar. Wer das von sich so sagen kann, meine Beziehung, meine Ehe ist gut und ich freue mich daran, der soll das auch richtig tun. Der soll das feiern, jedes Jahr oder vielleicht öfter. Der soll das genießen und alles dafür tun, dass es so bleibt. Aber es ist nicht bei jedem von uns so. Und drumherum auch nicht. Wir kennen die Zahlen aus unserem Land, ich weiß nicht, zwischen einem Drittel und der Hälfte aller Ehen werden nicht bis zum Ende durchgehalten. Also zumindest offiziell nicht. Und inoffiziell sieht manches ja nochmal anders aus. Wie ist das dann, wenn Jesus sagt, Gott möchte das nicht? Ist es dann doch eine lebenslänglich Gefängnis? Welche Gedanken kommen uns dazu? Ich erlebe in meinem Umfeld, auch dem nichtchristlichen Umfeld, dass das ja schon eine Schwierigkeit ist. Vielleicht ist das ja auch ein Grund, warum viele Menschen heute sagen, lieber nicht heiraten. Also so offiziell. Weil man das Gefühl hat, wir werden es nicht schaffen. Wir kriegen es nicht hin. Dann lieber gar nicht erst sich darauf einlassen. Weil man dann meint, man hätte es vielleicht leichter, irgendwann auseinanderzugehen und was Neues anzufangen. Wir werden heute auch richtig alt. Also 90 ist ja jetzt keine Seltenheit mehr. Oder noch älter. Und dann hat man sich mit 17 kennengelernt. Bis 90. Kriegt man das so lange hin? Gut? Und freundlich? Hat man dafür die Kraft? Wie ist das, wenn ich nach einigen Jahren merke, dass es vielleicht andere Menschen geben könnte, die mein Leben eher bereichern als der jetzige Partner an meiner Seite? Verpasse ich nicht mein Lebensziel, wenn ich in der alten Bindung bleibe? Und als Ehemann, war es wirklich Gottes Wille, diese Frau zu heiraten, oder war das mein Wunsch? Oder umgekehrt, als Ehefrau, den Mann, den ich an der Seite habe, war das Gottes Wille oder mein Wow? Warum gerade diese Frau, warum diesen Mann? Hätte es nicht jemand anders sein können? Also ich persönlich meine, ja, es hätte immer jemand anders sein können. Wie viele Menschen haben wir in dieser Welt? 8 Milliarden oder so. Da gibt es bestimmt auch noch andere Frauen oder andere Männer, die gepasst hätten. Auch bei euch wird das so sein. Wie ist das? Wie geht man damit um? Jesus wusste, dieses Gebot ist für Sünde und für die sündige Welt gemacht. Sünder sind Menschen, die an Gott vorbeileben. Und eine sündige Welt ist eine Welt, die ohne Gott auszukommen meint. Und darum ist eben dieses Gebot des Mose eine Notordnung, ein Zugeständnis an die verhärteten Herzen von Menschen. Es ist dazu gegeben, dass Sünder nicht in ihrer Sünde krepieren, um eurer Herzenshärte willen. Also, darum wird das so sein. Darum muss das sogar sein, dass wir in dieser Welt und dieser Zeit Ordnungen haben, die nicht dem ursprünglichen Willen Gottes entsprechen. Allerdings, wenn Gott sich dieses Ding Ehe ausgedacht hat, in der Bibelstunde sprechen wir ja gerade darüber, Kapitel 2 im 1. Mosebuch, wie Gott Adam und Eva, Mann und Frau, zusammenführt und dieses große Halleluja dann gesungen wird, weil sie einander entdecken und sagen, wow, endlich ist jemand da, der mir entspricht und mit dem ich Beziehung leben kann und mit dem sich mein Leben entfaltet und es so richtig zu dem kommt, was es von Gott her ist. Wenn Gott sich das ausgedacht hat, dann kann das doch kein Systemfehler sein. Dann muss es doch möglich sein, sich ein Leben lang nicht nur treu zu sein, sondern auch sich ein Leben lang glücklich zu machen. Vielleicht dann so, dann darf man Gott in Krisenzeiten seiner Beziehung aber eben auch genau daraufhin ansprechen. Lieber Gott, wenn unsere Beziehung im Moment arg in die Krise geraten ist und wenn unsere Gefühle füreinander jetzt nicht mehr so richtig sommerlich hoch sind, sondern eher Kühlschranktemperatur haben, dann hast du uns doch damals bei der Trauung deinen Segen versprochen. Lass uns das jetzt auch spüren. Lass uns wieder neu zueinander finden. Lass uns das Glück und die Freude finden, die du uns versprochen hast. Ihr Lieben, für mich ist das ein ganz wichtiges Gebet, auch wenn es sich zunächst ganz fordernd anhört. Es ist ein gutes Gebet, weil wir Gott an seine Verheißung und seinen Willen erinnern. Und weil wir uns selbst daran erinnern, dass Gott gerade diese Treue und diese Verbindlichkeit für uns in unserer Beziehung versprochen hat. Und darum auch nochmal einen zweiten Gedankengang, der jetzt über das hinausgeht, was hier in unserem Bibelwort direkt drin steckt. Darum kommen wir jetzt eben auch nochmal bei uns selbst und unserer Zeit an. Also das Urteil Jesu ist, warum das mit euren Beziehungen nicht klappt, das hat mit der Härte des Herzens zu tun. Das ist das generelle Urteil Jesu, auf Menschen überhaupt hin ausgesprochen. Weil Menschen sich nicht mehr durchfließen und bewässern lassen von Gottes Liebe und darum innerlich zerbröseln und zerbröckeln und unfähig werden, das auszuhalten und das auszuleben, was Gott in sie hineingelegt hat. Wir sind heute in einer Zeit, die ja sowieso großen Wert auf individuelle Freiheit und Entfaltung legt. Das war zu früheren Zeiten ja noch ein bisschen anders. Da waren Menschen auch noch mehr in Systeme hineingepresst. Ob das immer besser war früher, das weiß ich jetzt gar nicht zu sagen. Aber wir erleben das ja heute, dass es auch immer wieder möglich ist, eigene Vorstellungen zu machen und dass Beziehungen auseinandergehen. Das ist immer traurig und schmerzlich und mit vielen unglücklichen Dingen verbunden, aber wir nehmen es oft heute zur Kenntnis und wenden uns dann auch und entdecken ja auch, dass das auch unter Menschen relativ üblich ist. Wenn alle es so machen, dann wird das auch ein Stück zur Gewohnheit und zur Selbstverständlichkeit und man nimmt keinen großen Anstoß mehr daran. Und ich glaube, als Christen sollten wir uns auch hüten, da ein moralisch Menschen irgendwas vorzuwerfen, sondern wir können, glaube ich, nur mit traurig sein, dass Dinge nicht gelungen sind. Und mitleiden und Menschen mitbegleiten. Wir sind hier, um ein weiches Herz zu bekommen und um Menschen einzuladen, die eigenen Herzen in der Nähe Gottes immer auch wieder weich werden zu lassen. Als Gemeinde sind wir nicht der Ort der Seligen, sondern der Ort, wo Gottes Einfluss zum Tragen kommt. Und auch deshalb muss die Gemeinde den Raum bieten, um Hartes einbringen zu können, um Schuld zu bekennen oder zu erkennen, Schuld zu bereuen und Gott um einen Neuanfang zu bitten. Gemeinde muss der Platz sein für die, deren Lebensgrundlage zerbrochen ist und die ihr Urvertrauen verloren haben. Hier will Jesus zerbrochene Herzen heilen und Neuanfänge gestalten. Darum ist es so traurig, aber wahrscheinlich auch ein Stück alte Menschlichkeit, dass Menschen mit gebrochenen Biografien oft die Gemeinde wechseln, weil sie in ihrer Heimatgemeinde kein Verständnis und keine Hilfe finden. Sind wir bereit, Menschen nicht nur von außen aufzunehmen, zu Jesus einzuladen mit ihren zerbrochenen Jesusgeschichten, Glaubensgeschichten und Lebensgeschichten, sondern auch zu akzeptieren, dass wir solche Menschen sind oder unter uns haben? Dass wir trotz unseres Glaubens in harte Herzensangelegenheiten hineinkommen können, scheitern und es nicht schaffen, die gemeinsame Spur wiederzufinden? Und was können wir als Gemeinde in solch einer Situation sein und anbieten? Fühle ich mich ein in Menschen, die in solchen Situationen sind, als Mann oder als Frau, dann würde ich mir ein Gegenüber wünschen, der mir beisteht und für mich betet, mit dem ich über meine Schuld, auch meine Schuldgefühle sprechen kann, der mich nicht beurteilt, sondern mein Herz vor Jesus bringt, um es von ihm heilen zu lassen. Dann wünsche ich mir einen Freund, der mir die Beichte abnimmt und mir Gottes Vergebung zuspricht. Dann stelle ich mir einen Pastor vor, der mich an die Hand nimmt, mir zuhört und meine Situation nicht bagatellisiert, der mit mir offen über meine Schuld spricht und mir hilft, umzukehren. Und dann wünsche ich mir eine Gemeinde, in der ich während dieser Zeit liebevoll begleitet werde, wo man nicht hinter dem Rücken über mich redet, sondern mit mir und in der ich spüren kann, ich gehöre dazu, auch wenn ich gerade ein schwieriger Fall bin. Eine Gemeinde, die weiß, was Gottes Wille ist, kann auch mit allen Graustufen des Lebens umgehen, denn sie weiß von Jesus, wie er damit umgegangen ist. Sie wird werben für ein frohes, zielgerichtetes, verbindliches Miteinander in einer lebenslangen Partnerschaft. Sie wird alles dafür tun, dass Paare verbindlich werden und es bleiben. Und sie wird das Scheitern von Lebensentwürfen begreifen als Schuld, die umso abhängiger macht von Jesus, der alleine wirklich vergeben kann. Und sie wird helfen, den Weg zur Umkehr zu finden, zu gehen und wieder Wasser an harte Herzen zu lassen. Gemeinde besteht aus Menschen, die nicht aus sich heraus Gottes Wille leben können. Wir alle sitzen in Jesu Boot, ohne dass wir untergehen würden. Und so sind wir eben auch als Gemeinde gefragt, wie wir damit umgehen. Auf der einen Seite diese wunderbare Idee Gottes zu einer lebenslang beglückenden Beziehung, das wollen wir doch hochhalten und dafür werben. Und gleichzeitig eine offene und einladende Gemeinde bleiben für solche Menschen, die genau an dieser Stelle gescheitert sind. Wir sind als Gemeinde gefragt, wie wir von Scheidung Betroffene, auch Kinder und Jugendliche begleiten und unterstützen, wenn sie so hin und her gerissen sind und zwischen den Stühlen sitzen und in ihren eigenen Gefühlen und Entwicklungen mit einmal zurückgeworfen werden. Wo sind wir da als Gemeinde? Wie begleiten wir sie? Was können wir für sie tun? Und wir sind hier vielleicht auch als Großeltern, als Oma und Opas gefragt, wenn wir unseren Enkeln, was wir unseren Enkeln zu diesem Thema mitgeben und wie wir hoffentlich fröhlich und getrost von unseren eigenen Beziehungen erzählen können. Oder ob wir im Grunde nur frustriert aus unserem eigenen Eheleben berichten. Das Thema geht uns alle an. Hier in unserem Bibelwort wird es auf Eheleute zugespitzt. Sind vielleicht auch, bin mir gar nicht ganz sicher, einige hier, die nie verheiratet sind oder es noch nicht sind. Aber es öffnet jedem von uns hier den Blick für den eigenen Beitrag, wie das Leben nach Gottes Willen gelingen kann. Werden wir einander Wegbegleiter und Begleiterin, um die Äcker unseres Lebens nach Gottes Willen bearbeiten zu können? Als Alleinstehende, als Ehepaare, als einmal Gestrandete, aber wieder ins Leben zurückgeholte. Gott segne uns dabei. Gott segne uns so, dass das dann entsteht und daraus herauskommt und bleibt. Matthias Claudius hat diese Freude einmal in den folgenden Worten beschrieben, seiner Frau zur silbernen Hochzeit gewidmet. Ich danke dir, mein Wohl, mein Glück in diesem Leben. Ich war wohl klug, dass ich dich fand. Doch ich fand nicht. Gott hat dich mir gegeben, so segnet keine andere Hand. Amen.